Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Gymnasium Münchenstein und unser Thema ist ein interessantes, speziell an einer Schule. Es geht um die Fehlerkultur. Sprich, wie gehen wir mit Fehlern um? Darf man Fehler machen? Wenn ja, wo und wo besser nicht? Dies ein paar der Fragen, die ich mit meinen Gästen angehen möchte. Und die sind Chantal Bolzon, Urheberrechtsanwältin, Guy Kneter, Autor und Michael Krogerus, Journalist. Und heute möchte ich gern das Publikum erwähnen. Die Klassen, die hier versammelt sind, die Schulklassen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, die anwesend sind. Nun, drei verschiedene Berufsfelder. Anwältin, Chantal, wie geht man in deinem Berufsfeld mit Fehlern um?
Die Frage ist, mit wessen Fehlern? Mhm. Es gibt meine eigenen Fehler. Es gibt die Fehler meiner Angestellten, weil ich bin Vorgesetzte. Ich bin Mitinhaberin eines Geschäfts. Aber ich lebe in erster Linie davon, dass andere Leute Fehler machen oder Fehler verhindern möchten oder antizipieren, dass sie Fehler machen werden und sich vielleicht dann auch darüber streiten. Also ich verhandle Verträge, ich schreibe Verträge, ich gehe vor Gericht. Und auch die Gerichte, also die Rechtsprechung der Schweiz ist so strukturiert, dass eben auch Fehler vorweggenommen werden oder mögliche Fehler. Nämlich es gibt zwei Parteien, die sind oft von Anwälten vertreten. Es gibt eine Richterin, einen Richter. Und falls diese Person ein Fehlurteil fällt oder teilweise Fehler macht, gibt es einen Instanzenzug. Also ich bewege mich quasi im Umfeld von Fehlern und möglichen Fehlern und lebe davon.
Über die eigenen Fehler reden wir nachher noch weiter. Michael, in deinem Berufsfeld als Journalist.
Ja, das ist natürlich eine Quelle von Fehlern, die man da machen kann bei uns. Also von irgendwelchen Namen falsch schreiben, über Dinge falsch verstehen, über die falschen Ansichten vertreten. Wir haben so ein Prinzip, aber was ich ganz hilfreich finde, weil ich auch nicht muttersprachlich Deutsch bin, gibt es halt ein Korrektorat, wofür ich sehr dankbar bin. Also ich arbeite beim Magazin und da haben wir den Stolz, dass kein einziger Rechtschreibfehler in jeder Ausgabe ist.
Ist das immer gelungen?
Nein, aber das ist ja so mit Fehlern, das gibt's ja nicht, Perfektion. Aber es ist so, dass es sehr, sehr selten vorkommt, was ich gut finde. Also wir haben Korrektorat und das Zweite ist, dass wir etwas haben, was bei den Medien sonst abgeschafft worden ist. Wir vertreten das noch, wir haben Fact-Checking. Das heißt, jede Sache, die ich behaupte, muss ich belegen. Und wir haben so zwei Kollegen, eine Frau und einen Mann, die sind wahnsinnig gnadenlos und gehen alles mit uns durch. Jede Aussage, hat die Person das wirklich gesagt? Stimmt das wirklich, dass es so ist? Und auch das schützt nicht vor Fehlern, aber es erinnert einen selbst als Autor oder Autorin extrem daran, dass du die ganze Zeit Fehler machen könntest.
Mhm. Also wir müssen vielleicht eine Klammer auftun, das Korrektorat und das Fact-Checking, das war bei Zeitschriften immer eigentlich Usus, dass man das hat. Heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so, kann man den Zeitungen auch ansehen zum Teil.
Genau, ist eingespart worden, glaube ich, bei allen Schweizer Medien. Fact-Checking sowieso, Korrektorat gibt es zu Teilen noch, aber wird auch meistens digital gemacht. Also einfach das, was ihr wahrscheinlich auch benutzt, ein Word-Autokorrektur.
Und das merkt man leider auch, ehrlich gesagt. Also die Fehler sind ja eigentlich alltäglich. Guy?
Bei mir sind so verschiedene Ebenen, die ich mir überlegt habe. Das eine ist natürlich privat, also ich mache Fehler in meiner Beziehung, ich mache Fehler in der Beziehung zu meinen Kindern. Das ist etwas, was mir sehr neu ist. Dann im Professionellen ist die Frage, eben vielleicht nehme ich falsche Aufträge an oder ich begebe mich irgendwie in komische Bedingungen und merke das erst im Nachhinein und merke, das war ein Fehler, das zu tun. Dann bin ich so eine halböffentliche Person, also und da merke ich, dass es zunimmt. Also wie gehe ich in die Öffentlichkeit? Was sage ich in der Öffentlichkeit? Was poste ich? Und auch wie schnell dann etwas losgeht. Also wie schnell auch Kolleginnen und Kollegen von mir oder auch ich aufgrund einer Aussage einen Shitstorm bekommen können. Und wie geht man dann mit dem um? Wie geht man da raus? Ich bin auch engagiert bei einer Anlaufstelle für Medienbetroffene oder Medienopfer, Fair Media, und dort erleben wir das sehr oft. Also wie schützt man jemanden eben gerade vor Medien oder im Umgang mit Medien, die vielleicht einen Fehler gemacht haben, auch politische Menschen, oder es geht halt wirklich quer durch die Gesellschaft. Und das Vierte ist vielleicht noch beim Arbeiten, also wenn ich frei für mich etwas schreibe, wenn ich eine Idee habe, merke ich, dass ich immer so in der Bewegung bin zwischen Loslassen und Bremsen, sich kontrollieren und einfach auch im Loslassen. Und da merke ich manchmal, wenn ich am Anfang Fehler mache, wenn ich etwas nicht richtig beginne oder so, dann hat das unendliche Folgen, dann kann ich mich total verirren oder eine Idee geht kaputt. Und vor dem habe ich auch immer ein bisschen Angst, dass man so denkt, irgendwie ich muss es richtig machen, weil sonst hat das Folgen, mit denen ich dann, ja, wo ich dann vielleicht eine Idee kaputt mache oder nicht dahin komme, wo ich gerne hinkommen möchte.
Aber deine Arbeit ist doch eine kreative. Und dann sagt man das erste Mal, der erste Schritt müsste ja loslassen sein. Dass man,
Es ist eben beides. Es ist loslassen, aber es ist immer auch die Kontrolle, weil das Loslassen kann eben auch eine Idee kaputt machen. Also ich kann auch an einer Sache vorbeischreiben und dann erst, und klar, ich kann immer sagen, ich verwerfe es, aber ich merke, dass es sich bei mir gewisse Spuren dann schon so festlegen. Also ich müsste dann eine Idee etwas sehr lange weglegen, um dann wieder so frei damit umgehen zu können. Also es ist irgendwie, formt es sich, also ich entscheide ja, ich bin eigentlich dauernd am Entscheiden, wenn ich schreibe. Es ist immer eine Entscheidung, die ich jetzt fälle. Mhm. Und das kann ich schon intuitiv machen, aber ich kann mich auch intuitiv komplett verirren. Und das ist vielleicht manchmal auch gut, dass man sich verirrt. Vielleicht kommt man auch auf was ganz anderes. Aber ich merke, manche Sachen gehen kaputt, einfach wo ich merke, das kann ich jetzt im Moment nicht mehr weitermachen, weil ich habe mich da verirrt und ich bin an der Stelle, wo es einfach blockiert und wo ich es irgendwie falsch angegangen bin. Mhm. Und dann vielleicht kann ich es komplett kehren und von der anderen Seite angehen, aber manchmal ist es wirklich auch schwierig. Und davor habe ich einfach einen großen Respekt und manchmal wirklich auch große Angst oder auch so eine, ja, fast eine Sperre, zu beginnen.
Okay, also das Stichwort Angst hast du jetzt zweimal gebracht. Auf das möchte ich später zurückkommen. Michael, du bist auch in der Schreibende unterwegs, beruflich. Findest du dich in dem wieder, was Guy sagt? Also eben dieses Vor und Zurück, diese Bewegung zwischen Kontrolle und Loslassen. Ist ja auch kreativ bei dir.
Ja, eigentlich nicht. Also ich erlebe es ein bisschen anders. Ich habe eher das Gefühl, dass es bei kreativen Berufen darum geht, eben Fehler zu machen. Also diese Welle, von der du sprichst, wo man einfach vorprescht, die finde ich gut. Eher schlimm ist die, wo man sich dann hinterher überlegt, ob das richtig war. Aber ich glaube, dass es zumindest beim kreativen Schreiben darum geht, erstmal etwas zu machen und dann hinterher aufzuräumen. Das heißt, ich erlebe diese Momente, oder ich umgekehrt gesagt, ich finde es wahnsinnig schön, diese Momente, wo man einfach was macht, ohne ständig sich zu überlegen, mache ich es gerade falsch. Und wenn diese Momente da sind, sollte man die pflegen. Es ist etwas, vielleicht kommen wir noch drauf. Also die Angst vor Fehlern ist etwas vom Schrecklichsten, das kennt ihr alle, die in Prüfung sitzen. Das ist nicht der kreative Moment, wenn man Angst hat, was falsch zu machen, sondern der kreative Moment ist der, wo es einem eigentlich egal ist, ob man was falsch macht. Und beim Schreiben, das kenne ich gut, was du beschrieben hast, gibt es diese Momente, wo man einfach mal loslegt. Und die sind schön, die muss man genießen, das andere kommt sowieso.
Das ist, glaube ich, richtig. Aber das andere ist eben, dass man manchmal auch sich zwingt, loszulassen. Und dann, oder ich merke, ich schreibe meine Texte immer wieder ab. Ich schreibe und dann schreibe ich wieder ab. Und dann merke ich beim Abschreiben, dass sich ein Text ganz anders entwickelt und dass ich an ganz anderen Punkten plötzlich interessiert bin. Und das ist manchmal eben die Frage, wie viel ist schon vorgegeben, wo will ich dann hinaus? Aber wenn ich das bescheiden halte oder einfach ja, gewissen Impulsen nachgehe, dann also bin ich absolut auf deiner Seite.
Also mir ist etwas aufgefallen von wegen Fehlern. Der Computer ist ja so ein Gegenüber. Und mir ist häufig passiert, dass ich etwas geschrieben hatte bei meiner Radioarbeit und dann bin ich fertig und dann stellt der Computer einen kurzen Moment ab und der Text ist verschwunden. Und dann schreibe ich ihn nochmal. Das ist der Prozess, den du eigentlich erwähnst.
Aber das ist schön in der digitalen Welt, dass mit den neuen Cloud-Systemen speichert es automatisch und das ist selten weg.
Aber das war das damals noch nicht
das
ganz
war
so.
Damals,
und dann
genau.
Ist es verschwunden und da habe ich gemerkt, ich muss im ersten Moment, jetzt muss ich den Text nochmal schreiben. Und dann hat sich herausgestellt, dass der eigentlich digitale Fehler genützt hat.
Manchmal, aber ich kenne es auch, dass ich ein Tagebuch im Zug habe liegen lassen oder einen Entwurf, ist mir sehr leicht gegangen. Ich habe irgendwie ein Stück so entworfen und war total stolz und das habe ich im Zug liegen lassen und ich konnte es nicht mehr machen, weil es einfach, ich wusste, ich hatte es, ich wusste, es war gut und es war weg und das musste ich einfach sein lassen. Also man kann auch blockiert sein dadurch, dass man es schon mal gut gemacht hat und dann ist es weg.
Angst vor Fehlern war das Stichwort. Angst vor Fehlern, eine Angst, die blockiert quasi.
Also ich finde, Angst blockiert ja sehr, sehr oft. Also das Sprichwort oder die Redewendung Angst verleiht Flügel. Ich weiß nicht, das existiert wahrscheinlich schon. Auch mich lähmt Angst tatsächlich eher. Ich bin immer dann gut in Prüfungen oder in Stresssituationen, wenn ich wenig weiß und wenig kann, objektiv gesehen, weil ich mir dann selber keinen Druck mache und dann kamikaze-mäßig mich um Kopf und Kragen rede oder schreibe. Und dann habe ich immer locker flockig die besten Noten hingehauen. Und je besser ich etwas kann, umso mehr Druck mache ich mir, umso mehr Angst habe ich vor Fehlern. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich bin dann immer so gerade noch genügend gewesen bei Dingen, die ich einfach wusste, das kann ich und das kann ich richtig gut. Mhm. Also mich lähmt Angst. Und jetzt in meinem Umfeld, wenn es im beruflichen, also ich meine, Juristerei ist ja keine exakte Wissenschaft. Also es gibt eigentlich sehr wenig Klares, richtig oder falsch. Sehr viel ist Abwägung, argumentieren, nachdenken, diskutieren, analysieren und so weiter. Also objektive Fehler machen kann man, wenn man eine Frist verpasst, die man nicht verlängern kann, und das ist dann richtig böse. Das wird dann ein Haftpflichtfall, das kann richtig teuer werden und das kann einer auch fast den Ruf und den Beruf kosten. Aber es stirbt keiner, das ist das, was ich mir immer sage, es ist keine Herzchirurgie, bei mir stirbt keiner, es geht nur um Geld oder vielleicht mal um mein Ego, das ist alles handelbar. Und die anderen Fehler sind halt auch wieder immer so ein bisschen eine Ermessensfrage. Was ist überhaupt ein Fehler? Wie definiere ich das? Gerade bei mir im beruflichen Kontext, ich kann falsche Auskünfte geben. Das kann mir passieren. Mein Rezept auch dagegen ist eigentlich eine gewisse Demut, dass ich mir immer wieder sage, auch mit viel Berufserfahrung, ich muss immer wieder auch mein Wissen um mich selber prüfen. Und ich lerne da auch immer wieder von unseren Praktikanten zum Beispiel, die halt weniger wissen und deswegen einfach gründlicher recherchieren müssen und solider arbeiten müssen. Und ich glaube, so ein bisschen dieser Altersarroganz entgegenzuwirken, ist etwas sehr Heilsames. Und das nimmt mir dann auch die Angst vor den Fehlern.
Also ich möchte mal das Stichwort aufgreifen, so Angst versus Neugierde. Und es gibt ja in der Psychologie, unterscheidet man zwischen diesen beiden Treibern. Du kannst angstgetrieben handeln oder neugiergetrieben. Und angstgetrieben, das ist eben die Angst, das falsch machen zu können. Und das führt dazu, dass wir genauer arbeiten. Wir haben total Angst, wie deine Praktikantin, haben total Angst, was falsch zu machen. Also versuchen sie, möglichst alles richtig zu machen. Neugiergetrieben ist das Gegenteil. Ich probiere was aus, so wie du bei der Prüfung. Und es ist mir egal, ob es falsch läuft. Das führt zu falscheren Ergebnissen, aber zu mehr Freude und vielleicht, so sagt man auch, zu neuen Ideen oder zu anderen Ansätzen. Und ich finde es ganz spannend, sich selbst zu fragen, wann bin ich eigentlich oder in welchen Situationen bin ich eigentlich angstgetrieben und in welchen bin ich neugiergetrieben. Und ich erlebe es so, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber je älter ich werde, desto mehr bin ich angstgetrieben. Ich glaube, dass die Neugierde etwas ist, was so der Jugend gehört, weil du nicht weißt, was du alles falsch machen kannst, probierst du mehr aus. Also ich habe es zumindest so gemacht und fällst mir auf die Nase. Und je mehr älter du wirst, desto mehr weißt du, was schiefgehen kannst und desto mehr Angst hast du und desto vorsichtiger wirst du und desto weniger riskierst du. Und ich glaube aber umgekehrt, dass Neugierde auch das einzige Heilmittel ist gegen so Depressionen. Deswegen ermute ich mich selbst manchmal beim Schreiben oder auch beim Betreuen von Texten, eigentlich irgendwie versuchen, mehr in diese Neugierde reinzugehen, weil sie macht mehr Spaß, es passiert mehr, es passieren auch mehr Fehler, aber zumindest im Schreiben, das weißt du, Guy, sind Fehler einfach mega cool. Also einige der besten Texte sind die, wo der Autor, die Autorin sich total verrannt haben, weil sie eben an einen Ort gerannt sind, wo sie gar nicht hin wollten. Das heißt, ich finde zumindest in der Kreativität, das ist ein bisschen anders als bei dir, Chantal, ist eigentlich Fehler machen etwas Schönes und ich würde gerne Leute auffordern, das eben neugierig anzugehen und nicht Angst besetzt.
Aber ich finde es noch interessant, dass du sagst, dass du das bei dir altersmäßig gedreht hat, weil bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte früher viel mehr Angst, Fehler zu machen. Ich war viel unsicherer und dachte immer so, oh, was sagen andere, wenn ich das tue, das anziehe, mich so verhalte, das schreibe, das denke. Und je älter ich werde, umso mehr bin ich einfach so scheiß drauf. Also ich meine, passiert eh nichts Schlimmes. Also eben keine Herzchirurgie, vielleicht mag mich mal jemand nicht. Wer will schon von allen gemocht werden? Also ich bin da mehr so meine Neugier und die überwiegt. Also die war schon immer sehr ausgeprägt, aber ich bin heute da viel angstbefreiter als früher, weil sich sehr vieles in meinem Leben einfach relativiert hat. Und ich habe heute tatsächlich auch viel weniger Angst, Fehler zu machen als früher. Ich fokussiere mich halt, wo ist es wichtig, genau zu sein und Fehler zu vermeiden, weil es auch Konsequenzen für andere Menschen hat, weil ich Verantwortung trage. Und wo ist es halt einfach eh nicht richtig oder falsch, so ein bisschen Ansichts- und Geschmackssache und Bewertungssache. Und da bin ich mittlerweile ziemlich schmerzbefreit geworden, würde ich mal sagen.
Jetzt sitzen wir hier in einer Runde mit ganz vielen jungen Leuten und reden übers Alter und wie sich das mit der Angst so verhält und den Angst vor Fehlern. Ich muss dich jetzt auch noch fragen, Guy, eben die Geschichte, Sie haben es umgekehrt geschildert, dass Sie quasi mit dem Alter, ja, gelernt haben, mit den Fehlern umzugehen. Wie ist es denn mit dir?
Also jetzt, wenn ich als Theaterautor, glaube ich, bin ich immer Neugier getrieben. Also es ist, Theater ist Neugier, oder das ist, findet da statt. Wir probieren aus, wir werfen das hin. Und also das ist auch der Probenprozess oder so, lebt natürlich davon. Ich glaube, dass ich eher Neugier getrieben bin. Und ich fand jetzt gerade interessant, dass du gesagt hast, bei der Neugier passieren mehr Fehler. Ich glaube, aus der Angst viel mehr Fehler passieren. Und das ist das, was ich eben bei dieser Anlaufstelle für Media erlebe. Also da gibt es zum Teil wirklich Personen, wo du denkst, die sind in einem guten Status, die sind irgendwie eben als, sind Grossrätinnen oder sind, und die machen, wenn sie von den Medien attackiert werden, machen sie Fehler. Sie machen Fehler, indem sie, wie sie reagieren falsch und kommen in so einen, entweder einen Shitstorm hinein oder in eine Medienkampagne, aus der sie sich nicht mehr lösen können. Und das hat, glaube ich, eben mit der Angst zu tun, dass man irgendwas merkt, es kommt etwas auf einen zu, man weiß nicht genau, wie man sich verhält und dann macht man was, genau das, was Falsches. Und dann wäre es eben wichtig, anzuhalten und mit jemandem zu sprechen, zum Beispiel mit einer Anwältin oder eben mit einer Fachstelle oder irgendjemand, der einen berät und sagt, warte, atme durch und dann überleg dir, wie du darauf reagierst. Also ich glaube eher, dass bei der, aber ich finde diese Unterscheidung natürlich sehr schön, also angstgetrieben und neugiergetrieben. Und ich würde da immer natürlich für die Neugier kämpfen, das ist klar.
Jetzt hat, ja.
Nein, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Angst vor Fehlern merke ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich, also an mir selber, aber auch wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, es hat sehr oft mit sozialen Konstrukten zu tun und wie wir mit Fehlern umgehen und wie Fehler auch von der Gesellschaft oder einem Gegenüber wahrgenommen werden. Und da wird, ich finde zum Beispiel ein Thema für mich ist immer wieder, dass ich feststelle, es wird ja auch mit sehr unterschiedlichen Ellen gemessen. Also dasselbe Verhalten, derselbe Fehler kann, wenn er von Person A begangen wird, ganz anders bewertet werden und andere Auswirkungen haben als von Person B. Und wie man dann mit Reaktionen umgeht, halt auch wieder mit dem eigenen Erleben zusammen. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe mal einen schönen Satz gelesen von einem Psychologen, der gesagt hat, wenn wir als Erwachsene uns gleich verhalten würden, wie, oder wenn sich Kinder, Säuglinge gleich verhalten würden wie Erwachsene, die eben die Erwachsenen, die immer Angst haben, Fehler zu machen und sich das auch schwer verzeihen, dann würden wir heute alle noch auf dem Boden liegen und nicht mal kriechen können. Weil kriechen lernen und aufstehen und gehen lernen ist etwas, man fällt immer wieder um, man macht quasi Fehler, man hat noch wabbelige Knie und so weiter. Also das heißt, Fehler machen ist ein sehr wichtiger Teil der Entwicklung und des Lernens. Fehler auch zu reflektieren und sich die zuzugestehen. Und das empfinde ich manchmal tatsächlich als etwas so Schwieriges, weil ich das Gefühl habe, mindestens in der deutschen Schweiz sind Fehler also ein bisschen ein Tabuthema. Es wird nicht allen Leuten zugestanden. Es wird auch nicht unbedingt so verziehen. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel oft, wenn ich einen Fehler mache, also ich bin manchmal sehr direkt, so wie ich Dinge sage, und dann trete ich jemandem auf die Zehen, das mache ich nicht absichtlich, bin nicht absichtlich verletzend. Aber wenn dann jemand einfach schmollt und mir 2 Monate lang schmollt und nicht sagt, weshalb er jetzt, dass er A, auf mich sauer ist und B, weshalb er auf mich sauer ist, dann kann ich ja auch nicht mich weiterentwickeln oder mich damit auseinandersetzen. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen Kulturthema in der deutschen Schweiz finde, ist, man spricht nicht darüber. Und man macht dann eher die Faust im Sack, findet, das ist eine blöde Kuh und so, die ist immer so ruppig. Aber es sagt es dir keiner ins Gesicht. Und das verhindert ja auch dann wieder Entwicklung und aus Fehlern lernen. Ich spüre ja nicht, was ich falsch gemacht habe.
Du hast längere Zeit in Deutschland gelebt, stimmt?
Jo.
Eben.
Und ich habe Tessiner Wurzeln.
Ja, gut. Aber ich wollte das Thema der kulturellen Prägung von verschiedenen Hintergründen eigentlich aufs Tapet bringen. Schön, dass du mich dorthin lanciert hast. Kein Problem. Michael, wie erlebst du das? Also man muss dazu sagen, du bist ursprünglich aus Finnland, Teil der schwedischen Minorität in Finnland und unter anderem in Deutschland aufgewachsen und jetzt in der Schweiz. Das heißt, du merkst vielleicht Unterschiede auch.
Ja, ist ein spannendes Thema. Also ich glaube auch, dass es, ich erlebe in der Schweiz ganz stark, dass es der Wunsch ist, keine Fehler zu machen. Also das gefällt mir aber eigentlich. Also es gibt eine hohe Zuverlässigkeit. Also wenn Leute sagen, ich mache das jetzt so, dann wird es in der Regel, oder ich sag immer so, Schweizer sagen, die versprechen 80 und liefern 80, was ich super finde. Deutsche versprechen 120 und liefern 70. Und in Finnland zum Beispiel verspricht man nichts und liefert ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Kultur gibt, diese Fehlervermeidungskultur in der Schweiz, finde ich aber eigentlich angenehm. Das andere ist dann, was du beschreibst, dieser, wie geht man damit um? Kann man das ansprechen, was falsch gemacht worden ist? Vielleicht nochmal einen zweiten Aspekt, wo vielleicht diese eine kulturelle Sorge gibt oder eine Sorge vor Konflikten, also ein Harmoniebedürfnis. Deswegen machen sie ja die Faust im Sack, dass sie öffentlich sagen. Das stimmt schon. Wobei ich auch da eigentlich das angenehmer finde. Also wenn ich jetzt jedem immer sagen würde, was er falsch macht und gerne ins Gesicht, das ist, finde ich, eigentlich anstrengend. Und ich finde die Überlegung, welche Fehler muss ich ansprechen und welche nicht, schon eine Frage, die man sich stellen kann.
Mhm. Ja. Also ich bring's drum auch ins Spiel, weil war mal jemand von euch in Japan, zufälligerweise. Also ich war mal dort und habe einen Cola bestellt um 10 Uhr morgens und habe einen Cola Whisky gekriegt. Und weil man ja in Japan eigentlich die anderen Leute nicht darauf aufmerksam macht.
Ist aber ein okayer Fehler, oder?
Es ist ein okayer Fehler. Ich war nur nachher nicht mehr ganz in meinen eigenen Schuhen unterwegs. Also, aber man darf ja die Leute nicht darauf aufmerksam machen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und es ist eine Kultur, die quasi den Fehler fast verbietet. Ja, die Extremität des Ganzen. Wo ist die Grenze zwischen dem, was Michael jetzt gesagt hat, dass er das mag, diese Fehlervermeidungskultur, und dem, wo es zu viel wird, wo es beengend wird?
Nein, ich will irgendwie auf was anderes hinaus. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich kann da nicht viel dazu sagen. Was mich einfach in dem immer mehr beschäftigt, ist dieses sich entschuldigen. Also das ist etwas, was einfach heute ein Riesenthema wird und was immer wichtiger wird. Also es ist ganz wichtig, wie eben gerade öffentliche Personen, wie sie sich entschuldigen, ob sie es glaubwürdig machen, wie glaubwürdig sie es machen. Und das fängt bei mir eben privat an, aber es geht bis in alles hinein. Wir müssen uns heute sehr genau überlegen, wie wir mit Fehlern umgehen und wie wir dazu stehen und wie wir uns entschuldigen.
Weil sie mehr publik geworden sind.
Ich glaube, es ist alles viel, viel größer, viel, und eben es gibt Fälle oder es gibt Leute, die vor allem sich versenken, indem sie sich nicht entschuldigen oder indem sie sich falsch entschuldigen oder indem sie sich immer wieder dem hinterherrennen und da wieder Fehler machen. Und wo man einfach einmal sagen müsste, es tut mir leid und damit wäre die Sache vielleicht gegessen. Mhm. Und das ist einfach heute, finde ich, ein Riesenthema und das ist sicher auch kulturell unterschiedlich. Ich rede jetzt von der Schweiz, einfach ich erlebe es hier, dass es ein neues Thema ist. Es wird viel mehr verlangt, dass wir uns entschuldigen. Und das ist auch richtig, dass wir das lernen. Ich unterstütze das auch. Aber die Frage ist, wie wir es tun und wann sehe ich ein, dass ich einen Fehler gemacht habe und wann denke ich, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich einen Fehler gemacht, aber die anderen finden jetzt, es ist ein Fehler und dann irgendwann muss ich sagen, okay, ja, die anderen finden es ein Fehler, ich finde es immer noch nicht so ein Fehler, aber und dann wie weit gehe ich und wann sage ich dann einfach irgendwann, doch, ich sehe es jetzt ein, ich habe verstanden, es ist ein Fehler, es tut mir leid.
Was ich jetzt spannend finde mit dem Entschuldigen ist, ich schlage mich auch schon seit Jahrzehnten mit so feministischen Themen rum und ein Thema, das dauernd auftaucht, nicht nur in der Schweiz, ist eben, dass man sich als Frau dauernd entschuldigt und so ein Leitsatz ist, hör auf mal, dich zu entschuldigen und zu erklären dauernd, weil du als Frau, glaube ich, so sozialisiert bist, dass gemocht zu werden und in ein Gefüge zu passen, ist wahnsinnig wichtig. Das ist quasi der Maßstab des Erfolgs und das heißt, du gehst dann auch wieder, also erstens sind es andere Fehler, oder andere Dinge, die dir als Fehler angekreidet werden. Also das ist so mal ein bisschen ein Punkt. Und dann eben, wie gehst du damit um? Und deswegen ist mir, glaube ich, das mit dem Entschuldigen gar nicht aufgefallen, weil in meinem Umfeld, die Frauen, die entschuldigen sich schon die ganze Zeit für Sachen, für die sie nicht mal was können oder so. Also deswegen finde ich das noch einen interessanten Aspekt.
Es ist ein Thema der Männer. Ja, es ist ein Männerthema. Ich muss lernen, mich zu entschuldigen. Und das ist nicht ganz einfach. Also es ist auch, weil es, und ich glaube auch die bekannten Fälle, wo Leute darüber stolpern, das sind oft Männer, die einen Fehler machen, die was Falsches sagen. Ich habe einen Nationalrat, der ein falsches Wort braucht im Parlament und dann, bis der dann sich entschuldigt und zurücktritt oder so. Und bei Frauen geht das vielleicht schon schneller. Also, dass damals Elisabeth Kopp gleich zurückgetreten ist, das käme so nicht vor. Und wenn sie ein Mann gewesen wäre, wäre sie nicht zurückgetreten.
Die ultimative Form der Entschuldigung quasi. Also, dann so die Vorwegnahme alles schon.
Es braucht ja dann irgendwie auch einen Akt. Also, manchmal ist es eben nicht damit getan, dass ich sage Entschuldigung, sondern ich muss dann auch das irgendwie bezeugen. Ich muss dann irgendeine Aktion machen, wo ich zeige, dass es mich auch was kostet, dass mich auch etwas, dass ich etwas verliere oder so. Das ist manchmal wichtig. Also eben im Gerichtlichen ist es ja dann mit einer Zahlung oder mit einer irgendeiner Art von Strafe.
Da gibt es die ritualisierten quasi Fehlereingeständnisse. Das ist vorgegeben, ja. Ich finde eben, bei den Fehlern, eben, es kommt auch sehr darauf an, wovon man spricht. Und eben, was ist am Ende ein Fehler? Also wie definiere ich das überhaupt? Ein Fehler, also Ich habe mich das auch in der Vorbereitung zum Podcast gefragt und ich bin zu keiner Antwort gekommen. Für mich, es gibt Dinge jetzt in meinem Beruf, die für mich klare Fehler sind. Eben, es ist wie gesagt ein sehr ritualisierter Beruf mit Fristen und konkreten Abläufen, und da gibt's schon Bereiche, die sind einfach richtig oder sie sind falsch. Das ist relativ simpel. Aber sobald ich mich da rausbewege oder wenn ich ins Private reingehe, ich kann eine Diskussion führen und vielleicht eben falsch oder mich verletzend verhalten oder zu direkt sein. Und das ist in dem Moment ein Fehler und ich wollte es so nicht machen. Aber daraus entstehen ja dann vielleicht wieder neue Verbindungen, neue Dinge. Man kann vielleicht endlich mal Dinge lösen, Konflikte lösen, die schon länger schwelen. Man kann Klarheit schaffen, man entwickelt sich weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Dauerthema. Mir wird ja schnell langweilig, ich bin sehr neugierig und ich brauche Entwicklung. Und mich langweilen auch Fehler. Also das heißt, wenn ich immer die gleichen Fehler mache, dann wird mir langweilig, das geht mir selber auf die Nerven. Deswegen will ich auch da verstehen, weshalb ich irgendwo anstehe, weshalb ich ein Problem habe und da dann wegkommen, weil es ist einfach auch langweilig.
Die Definition von Fehlern ist schon was Interessantes. Das ist eine gute Frage. Was ist denn eigentlich ein Fehler? Ich habe jetzt die ultimative Antwort natürlich auch nicht. Ich gucke euch hilfesuchend an, falls ihr eine parat habt. Sonst, nee. Gut.
Ich habe im Philosophieunterricht, glaube ich, nicht aufgepasst.
Hast du auch verpasst. Nee, naja.
Nicht.
Ich wollte kurz auf eine Sache zurückgehen, die du aufgeworfen hast, Chantal. Dieses, dass Frauen sich immer eigentlich zu Unrecht entschuldigen. Und das sind ja oft so in so kleineren Sachen. Hä, sorry, ich wollte... Entschuldige. Und das ist ja was ganz Interessantes. Es gibt diese wahnsinnig lustige Untersuchung, wo man geschaut hat, wie Leute auf Kellner oder Kellnerin reagieren. Und wenn wir jetzt zu dritt am Tisch sind oder zu viert und es dauert ein bisschen und dann kommt die Kellnerin und sagt, entschuldigt, dass ihr warten musstet, und dann verteilt sie die Menüs. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir der Kellnerin Trinkgeld geben, viel kleiner, als wenn sie an den Tisch kommt und sagt, danke, dass ihr gewartet habt. Und das ist interessant, dass wir offensichtlich als Menschen auf Danke positiver reagieren als auf Entschuldigung. Und das sind so kleine, das ist vielleicht nur ein psychologischer Trick, aber offensichtlich sind wir Leuten, finden wir es schöner, wenn jemand dankbar ist, als wenn jemand schuldig ist. Und das sind diese kleineren Bereiche der Entschuldigung, wo wir uns eigentlich fälschlicherweise für was entschuldigen, wo man eigentlich mit einem kleinen Trick sagen könnte, hey, wenn jetzt jemand zu spät kommt, immer sagen, danke, dass ihr gewartet habt. Nicht sorry, dass ich zu spät bin.
Ja. Danke, dass ihr trotzdem auf mich gewartet habt. Genau, ja. Ich finde das noch interessant, gerade in einem Land wie der Schweiz, wo man so tendenziell sich schon eher mal schon entschuldigt von Anfang an. Also in ganz vielen Formulierungen gibt es das ja. Darf ich bitte zahlen, zum Beispiel? Also man ist fast schon ein bisschen überhöflich. Wir haben jetzt ganz viele auch über eigene Fehler gesprochen. Man muss natürlich auch einen Umgang mit den Fehlern der anderen finden. Chantal, du verdienst damit natürlich Geld.
Ja, ich glaube, der Punkt ist schlussendlich, auch aus dem Persönlichen, ich kann tendenziell großzügiger sein mit Fehlern anderer Leute als mit meinen eigenen. Und ich finde eben auch verzeihen können, was es dazu braucht, ist dann was anderes, oder mit Fehlern umzugehen und das dann irgendwie zu lösen, finde ich etwas extrem Wichtiges und Schönes, und auch das ermöglicht ja dann wieder Entwicklung. Und auch in meinem Job ist es oft so, dass es ist selten schwarz-weiß. Man kann halt, um sich zu streiten, braucht es mindestens zwei Leute. Mhm. Es ist ganz selten, dass es einer allein kann. Es gibt's auch. Also keine Regel ohne Ausnahme.
Nein, aber, echt? Das kann ich mir
also es gibt schon Leute, die es wirklich sehr gekonnt, wirklich alles falsch machen, sich so einfach verhalten, dass keiner mehr Bock hat, mit denen irgendwie was anzufangen, weil es liegt dann wirklich an ihnen. Aber ganz oft, sind es halt so, es ist ein sich gegenseitiges Hochschaukeln. Und ich habe oft zum Beispiel, meistens arbeite ich im Vorfeld eines Projektes im Kreativbereich mit Musikern, Musikerinnen und so weiter. Aber es kommt auch vor, dass ich dazugeholt werde, wenn es eigentlich schon schiefgelaufen ist. Und ein Dauerthema sind Kommunikationsprobleme. Die Leute sprechen nicht miteinander oder sie sprechen aneinander vorbei, sie verstehen einander falsch. Dann kommt vielleicht noch eine dumme Entscheidung oder so. Und ich finde im Endeffekt, solange man sich selber bewusst ist, dass man ja auch Fehler macht eben auch wieder so ein bisschen eine gewisse Demut hat und daraus vielleicht auch fähig ist zu einer gewissen Großzügigkeit den anderen gegenüber, dann ist, glaube ich, auch das meiste lösbar. Das Problem fängt immer da an, wenn ich bin auch sehr ungeduldig, das heißt, wenn jemand auch immer wieder die gleichen Fehler macht, dann habe ich auch irgendwann einfach keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen oder nett zu sein oder großzügig sein. Dann denke ich mir einfach so, oh komm, lass mich in Ruhe. Also entweder lerne ich es zu ignorieren oder damit umzugehen oder ich beende das irgendwann. Aber
also eingangs hat Chantal gesagt, dass sie es einfacher findet, anderen Leuten zu verzeihen oder denen ihre Fehler eigentlich quasi so reinzunehmen, als mit den eigenen umzugehen. Wie geht's euch damit?
Das unterstreiche ich, ja, das geht mir auch so. Es ist sicher einfacher zu sagen, okay, ich sehe, du hast einen Fehler gemacht, aber ich mag dich ja trotzdem.
Man fühlt sich so großzügig dabei auch.
Vielleicht, oder vielleicht hat man auch eben mehr Distanz. Also vielleicht ist man mit sich einfach irgendwie strenger oder ist weniger bereit, sich auch in vielen Möglichkeiten zu denken, die man vielleicht anderen zugesteht, weil man vielleicht das, ich weiß nicht, ob das ein Selbstbild oder eigene Maßstäbe oder was auch immer. Ich unterstreiche das, ja. Das geht mir auch so.
Ja, mir auch. Ich glaube auch generell, dass man mit sich selbst strenger ist als mit anderen. Es ist ja auch viel leichter, anderen einen Ratschlag zu geben als sich selbst. Also man ist wahnsinnig bei sich und sieht fast nichts und bei anderen ist sehr deutlich, ah okay, vielleicht könntest du es so und so machen. Und dadurch ist man großzügiger. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die großzügig mit sich selbst sind. Das bewundere ich sehr.
Bist du sicher, dass das richtige Wort ist oder ob das nicht ein Fehler ist, das Wort Bewunderung dafür, dass es Leute gibt, die großzügig sind mit sich selbst?
Ich bewundere eigentlich auch Leute, die aus Fehlern anderer Leute lernen können. Ich hatte letzte Woche mit einem Freund, also neuen Freund sozusagen, ein Gespräch, mit dem ich jetzt neue Projekte anfange. Und der hat mir gesagt, er war das jüngste von 4 Geschwistern, ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und er ist immer so ein bisschen unterm Radar gesegelt bei seiner Familie und hat einfach immer geguckt, was machen die älteren Geschwister. Und hat gemerkt, okay, wo kriegen die jetzt quasi Probleme mit den Eltern oder mit jemandem? Und hat dann so seine Vermeidungsstrategie zurechtgelegt und hat einfach angefangen, so ein bisschen zu lernen, okay, wo kann ich Grenzen ausloten, wie kann ich mich verhalten, wo gibt's Probleme? Und der hat wirklich sehr aktiv aus Fehlern anderen gelernt. Er ist heute Pilot für eine Hilfsorganisation in Kriegsgebieten und sagt auch, ich bin kein guter Pilot, aber ich weiß, wann ich nicht fliegen muss und ich kann lesen, wo die Probleme losgehen, weil das einfach so intuitiv also von klein auf dabei war. Und das finde ich etwas sehr, sehr Tolles, dass man eben auch mal hinguckt, was machen andere, was funktioniert da und sich dann mindestens, sagen wir mal, inspirieren lässt davon und nicht... Also das finde ich auch etwas Schönes, auch von fremden Fehlern lernen, nicht nur aus eigenen.
Und dazu ist es noch ein Berufsfeld, bei dem man besser keine Fehler macht, nämlich Pilot.
Ich würde jetzt mal sagen, als Pilot definitiv, ja.
Und als Chirurgin oder Chirurg ebenfalls nicht. Ein Stichwort, das du aufgebracht hast, ist das der Demut. Das finde ich nämlich ein interessantes Stichwort. Im Umgang mit den eigenen Fehlern auch zu wissen, ja, man muss Demut haben.
Vielleicht ist es meine katholische Erziehung. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber Katholizismus ist ja auch geprägt von einer gewissen Demut. Und dann, wenn man was verbockt hat, muss man zur Beichte oder darf man zur Beichte gehen und dann tut man Buße und dann wird einem verziehen. Also das ist auch wieder so ritualisiert. Vielleicht bin ich immer in diesen Ritualen drin. Mhm. Aber es ist auch so dieses ritualisierte mit Fehlern umgehen, dass das sehr hässliche Züge angenommen hat, war jetzt diese Woche wieder in den Medien. Wenn es um sexuelle und Machtmissbrauch in der Kirche, in der katholischen Kirche geht und wie damit umgegangen wurde. Also da war, glaube ich, gar keine gesunde Fehlerkultur da oder reiner Täterschutz. Aber so grundsätzlich, glaube ich, kommt das so ein bisschen aus dieser Erziehung oder Prägung raus bei mir.
Stichwort Demut.
Ja, das ist mir eine Nummer zu groß. Also ich weiß nicht genau. Also ja, ich glaube, es ist ein großes Bedürfnis da, dass man einem verziehen wird. Das ist die Funktion, die sicherlich die Buße hat. Also wir machen alle Fehler und es gibt ja auch nichts Schöneres, wenn das Gegenüber dir dann sagt, hey, es ist schon okay, ich verzeih dir. Das ist ein großer Akt und ich glaube, dass dieses Verzeihen eben etwas ist, was auch Menschen brutal wieder zueinander bringen kann. Es ist etwas, was ich so ein bisschen der Öffentlichkeit auch vermisse. Du hast es vorhin aufgegriffen, Guy. Es gibt so eine Entschuldigungskultur inzwischen, aber die klingt immer so halb anklagend. Also du zwingst mich dazu, dass ich mich bei dir entschuldige. Und das ist kein Akt des Verzeihens. Aber wenn jemand wirklich sagt, hey, es tut mir wirklich leid, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen und ich kopple es vielleicht sogar an einen Akt, an eine Handlung und dann das Gegenüber die Chance hat zu sagen, ich verzeihe dir, das ist wahnsinnig schön. und löst, kann, glaube ich, unglaubliche Gräben wieder zuschütten. Anstelle von diesem, sag mal so, pseudoritualisierten Entschuldigungs-, gerade du sprichst da viel von Politiker und Politikerinnen auch, die das ja so angewöhnt haben, in so einem PR-Deutsch sich zu entschuldigen, wo du hinterher eigentlich spürst, also die bereuen nichts. Die wollen bloß einen Shitstorm verhindern.
Und zwar auch auswendig gelernt, abgesehen davon, dass es so klingt. Vielleicht sollte man ganz zum Schluss noch sagen, also wir sind hier in der Schule und wir sind vor ganz vielen jungen Leuten. In der Schule vermeidet man gerne Fehler oder man bringt den Leuten wenigstens bei, Fehler zu vermeiden. Vielleicht sollte man einfach noch ein Stichwort in die Runde werfen. Fehler machen ist nicht scheitern.
Ja, ich würde da gerne noch mal etwas aufgreifen, was wir am Anfang hatten von dem Thema, also zum Thema Schreiben. Einfach was ich sehr schwierig finde, ist eben, dass die Sprache so, also eben, das hat halt auch mit Schule zu tun, also wie mit Sprache umgegangen wird und dass die Sprache so reich ist an Fehler machen und dadurch so eine Verhinderung oder ein unsinnlich Machen von Sprache stattfindet. Mhm. Also das ist
durch diese PR-Geschichten meinst du, oder?
Nein, einfach Sprache hat sehr viele Regeln und wenn man diese Regeln nicht einhält, dann das ist ja auch so, also man wertet auch sehr schnell. Wenn ich einen Brief bekomme und der ist voller Fehler, dann ziehe ich Schlüsse auf diese Person. Auch wenn diese Schlüsse komplett falsch sind. Oder ein Leserbrief, der voller Fehler ist, über den lachen wir. So, also es gibt so, oder jemand, der im Netz sowas schreibt. Also, und das finde ich verrückt, weil eigentlich Sprache ist natürlich ein System. Und das ist, aber es ist eben auch es ist auch wie Musik. Es ist auch ein sinnliches System. Es ist auch etwas, was weiterführt, was grundsätzlich schon schön ist, wenn jemand Sprache benutzt.
Eben, und es ist aber nicht ein präzises System an und für sich.
Es ist kein Prinzip, ja, kein
sonst präzises. Sonst gäbe es keine Poesie, oder?
Genau, Welt. Es ist kein präzises System. Und ein ganz präzises System, also wie zum Beispiel einfache Sprache, das ist mir kürzlich aufgefallen. Und das ist irgendwo ja auch schön, dass es so ganz einfache Sprache gibt, aber gleichzeitig ist sie überhaupt nicht sinnlich. Es hat keinen Sound, es hat keinen Zug. Es ist einfach, es ist hochpräzis, simpel, aber Sprache lebt auch vom Sound, vom Rhythmus. Und das sind alles so Qualitäten der Sprache. Auch das Missverständnis ist eigentlich eine große Qualität von Sprache. Eben sonst wäre Poesie gar nicht möglich. Mhm. Also da, dass dann so ein schillerndes Feld entsteht, was ist eigentlich genau gemeint? Also was eben nicht klärt, das ist nicht eine Sprache, ist nicht nur Vertragssprache, sondern sie ist auch Musik. Und das ist wird in der Schule häufig kommt das zu kurz und es kommt auch zu kurz diese Mehrsprachigkeiten, dass wir alle mittlerweile mehrere Sprachen in uns haben, nicht nur eine Sprache, sondern dass wir vielsprachig leben. Das ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, eine ganz hohe Qualität, die wir alle heute mitbringen und immer besser werden da drin, dass wir auch vergleichen können zwischen Sprachen, dass wir hören können, wie diese Unterschiede sind und dass diese Sprachen unterschiedlich tönen, dass wir körperlich anders werden, dass unsere Stimme anders wird, wenn wir in einer anderen Sprache sprechen.
Ach, du meinst jetzt wirklich also der Unterschied zwischen zum Beispiel Deutsch und Französisch?
Ja, wenn du Deutsch oder Englisch und Französisch sprichst, bist du ein anderer Mensch. Also ich sehe dann, du als Erik veränderst dich in der Körperhaltung, in der Stimme, in der Sprache. Und das sind ja tolle Möglichkeiten, also eine persönliche Möglichkeit. Du bist nicht nur der deutsche Erik oder der englische, sondern eben auch der französische. Und das sind einfach tolle Sachen, die oft im Umgang mit Sprache in der Schule untergehen oder zu kurz kommen.
Ich wollte kurz einhaken. Also ich stimme mit dir überein, dass eben Sprache auch ganz viele Facetten ermöglicht und dass eben sehr vieles auch passiert, je nachdem, welche Sprache man spricht. Aber ich habe vorhin das Wort Scheitern gehört und das finde ich sehr spannend. Und ich bin in meinem Leben schon ein, zweimal gescheitert, würde ich mal sagen. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, das war nicht mit Fehlern verbunden. Ich bin nicht gescheitert, weil ich Fehler gemacht habe. Ich hatte mir Ziele gesetzt, ich hatte Wünsche, wie ich mein Leben leben möchte oder wie ich eine Beziehung führen möchte oder wo ich beruflich hin möchte. Und das hat einfach nicht funktioniert, obwohl ich vielleicht objektiv alles richtig gemacht hatte. Aber das Leben läuft halt nun mal nicht so, dass es nach Plan geht. Einmal bin ich krank geworden und zwar ein bisschen schlimmer krank geworden, bin mal 2 Monate ausgefallen, 3 Monate und so weiter. Und das heißt, Scheitern und Fehler machen ist für mich nicht zwingend verbunden miteinander. Mhm. Und ich habe aber auch schon diverse Fehler gemacht und das hat super funktioniert. Und trotzdem ist mir geglückt und ich habe eben Prüfungen bestanden und bin Anwältin geworden. Also das eine hat für mich eben nicht zwingend mit dem anderen zu tun. Und ich glaube, ich komme nochmal darauf zurück, eben Scheitern ist für mich hat so etwas Endgültiges, also das ist Endstation, da geht's nicht mehr weiter. Und Fehler machen ist für mich tatsächlich, ich sag's nochmal, mit Entwicklung verbunden, nämlich ich mache einen Fehler Und solange da niemand gestorben ist, dann geht's ja offensichtlich weiter. Mhm. Und dann kann ich wieder gucken, wie ich mit diesem Fehler umgehe und vielleicht daraus etwas Neues entwickeln oder es gehen sogar neue Türen auf. Und von daher finde ich eben, es hat für mich das eine nicht zwangsläufig mit dem anderen zu tun.
Man lernt aus Fehlern. Das ist so eine dieser Stichworte, die immer wieder auftaucht, wenn man im Netz schnell mal googelt, wie
man lernt auch aus Gelingen, finde ich.
Also ja, sowieso. Aber ich wollte dort immer ergänzen, man kann aus Fehlern lernen. Also kann man tatsächlich. Ja, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen auftun. Wir haben unser Publikum sitzt hier, hört uns seit einer geraumer Zeit schon zu. Vielleicht gibt es Anmerkungen, Fragen, Bemerkungen.
Ist es nicht ein Fehler, einen Fehler nicht anzusprechen? Man kann ja nicht daraus lernen und wie auch gesagt wurde, man kann nicht sich daraus entwickeln, wenn man einen Fehler nicht anspricht. Man wiederholt diesen die ganze Zeit und wenn jemand einen Fehler macht, dann muss jemand anderes damit umgehen. Dies kann auch zu Frustration oder anderes führen, in Beziehung wie auch in Arbeit.
Also ich würde das zu 99% unterschreiben. Also ich kann schon verstehen, weshalb Menschen in manchen Situationen anderer Leute Fehler nicht ansprechen. Ich habe mir jetzt gerade wieder einen Podcast zum Thema Rammstein, Till Lindemann angehört. Es interessiert mich aus verschiedenen Gründen. Ich bin eben Anwältin auch im Bereich der Musik. Ich bin Musikfan. Ich bin Co-Präsidentin von Helvetia Rock. Das ist ein Verband für Gleichstellung in der Musikbranche. Also ich habe so verschiedene Berührungspunkte. Und ich fand da Rammstein, aber auch Band auch immer ganz spannend, so mit der Grenzauslotung, die sie gemacht haben. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen der Punkt, wenn wir in diesem Narrativ drin sind, dass die Band oder der Sänger alleine Fehler gemacht hat, Fehlverhalten gemacht hat, muss ja irgendjemand mal eine Grenze setzen und sagen, hey, stopp, dahin kannst du nicht gehen. Die Personen, die das machen, also die Opfer dieser Übergriffe, die haben aber so oft mit Backlash und Drohung und negativen Konsequenzen zu rechnen. Ich kann auch verstehen, dass es Konstellationen gibt, wo man Fehler nicht anspricht. Aber ich glaube einfach so im normalen Alltag, wo wir uns bewegen, finde ich es eigentlich etwas sehr Wichtiges, diesen Mut zu haben. Und je nach Kontext ist es manchmal auch wichtig, dass jemand, der dabei ist und zum Beispiel Dinge feststellt, das auch mal thematisiert. Also ich glaube, es ist gesellschaftlich wichtig, dass wir uns immer wieder hinstellen, den Mut haben, jemandem zu sagen, hey, du hast hier eine Grenze überschritten oder das war jetzt verletzend. Und so, dass man es aber dann gemeinsam klären kann, ohne in diese ritualisierte Entschuldigungshaltung dann gleich reinzukommen.
Aber ich glaube, es braucht eine bestimmte Kultur dafür. Also wenn du jetzt siehst, dass eine Kollegin von dir einen Fehler macht, ist es elementar wichtig, wie du das ansprichst und ob ihr untereinander eine Kultur habt, wo das klar ist, dass Transparenz was Gutes ist. Weil Fehler finden bei anderen, also sorry, das ist das Allereinfachste. Das können alle. Es ist so leicht, sich zurückzulehnen, irgendwas zu sehen, das hast du falsch gemacht. Und es fühlt sich auch gut an, weil dann fühlst du dich gut. Ah, ich habe den Fehler gefunden, ich bin besser als die. Und das ist aber kein Feedback. Feedback wäre eigentlich aus einer Kultur heraus, hey, ich möchte, dass du besser wirst oder ich möchte dir helfen. Und aus dem heraus weise ich darauf hin. Und das würde aber auch voraussetzen, dass die das auch mit dir machen kann. Und ich weiß nicht, wie ihr das habt in euren Klassen, aber es gibt ja schon Gruppen, wo das so gibt, wo es so angenehm ist, sich ehrlich die Meinung zu sagen oder auf Fehler hinzuweisen. Und dann gibt es aber auch Gruppen, wo das etwas vom Schrecklichsten ist, wo man einfach kaputt geht, wo die, also gerade beim Schreiben, wenn Leute einem Feedback geben, das zerstört deine Seele. Das ist so schlimm. Du hast alles gegeben und die Leute sagen, ja, das ist ein Dreieinhalber. Von daher bin ich schon, also ich finde die Form, wie man es macht und was für eine Kultur man generell hat zwischen den Personen, ist viel, viel wichtiger als diese Grundsatzfrage, soll man auf Fehler hinweisen oder nicht?
Ja, genau dazu habe ich gerade was. Und zwar auf Fehler hinweisen, zum Beispiel in der Schule, das Verbot bei einem Vortrag, vor dem Lehrer darf man keine Fehler ansagen. Man gibt nur Positives. Fehler werden dann eher im Nachhinein dann einzeln zur Person gesagt und nicht vor mehreren Personen. Sonst könnte das eine Bloßstellung oder anderes sein. Was dann auch, wie bei Till Lindemann, dann das Angreifen von anderen mindert, weil es nicht so öffentlich ist.
Ich glaube, der Rahmen ist ganz wichtig. Also das, was du gesagt hast vom Text. Ich habe sehr viele Schreibwerkstätten geleitet und wo wirklich Leute mit ihren Texten kommen und das sind, man macht sich wahnsinnig verletzlich, wenn man einen Text hineinbringt. Da sind immer viele Leute da, die sagen, oh, und gleich auf Distanz gehen und gleich, und da muss man einfach wirklich miteinander abmachen. Man fängt nicht da an, sondern man fängt mal erst, eigentlich beim Positiven erst mal an. Was höre ich? Was gefällt mir? Was beeindruckt mich? Und dann, wir haben das immer genannt, am Schluss kommen die billigen Ratschläge. Und die billigen Ratschläge sind eigentlich, da kann man dann seine Kritik verpacken und sagen, du, ich würde eine Figur rausnehmen oder ich würde die anders benennen oder ich würde da oder ich denke, ja, so, also das, und wenn es deklariert ist, als billige Ratschläge nehmen es eigentlich alle an und man macht die Texte nicht kaputt. Das war so, aber es war ein ganz klares Verfahren, wir sind so mehrere Runden durchgegangen, wie man auf Texte reagiert. Und das ist, glaube ich, wichtig und das Wichtige ist ja auch, was du sagst von dem sich hinweisen auf Fehler. Es gibt ja Menschen, von denen ich es annehme und es gibt Menschen, von denen ich es nicht annehme. Und das ist manchmal nicht mal, sondern es hat etwas zu tun auch mit Hierarchie. Also so wie schätze ich dich ein? Und das sind, glaube ich, ganz schwierige Sachen. Da braucht es manchmal auch irgendwie Verfahren oder Rahmen, eben vielleicht eine Drittperson, die dabei ist oder wo man einfach zum ersten Mal sagt, okay, jetzt hörst du mal an und dann kannst du reagieren und nicht gleich. Ich habe auch die Tendenz, immer gleich zu abzublocken, wenn ich so, also und das ist, da muss man manchmal gebremst werden und sagen, jetzt hörst du mal an, denk darüber nach und dann kannst du ja auch was sagen, aber dann nicht gleich in Gegenangriff übergehen, sondern ich finde das sehr, sehr schwierige Dinge.
Ich gucke noch mal in die Runde, hat es noch jemand anders, der ein Mikrofon in die Hand gedrückt haben will? Fragen, Anmerkungen, weitere?
Also ich hätte noch mal was. Auch das recht zu Beginn vom Gespräch, und zwar die Angst vor Fehler. Und wird das nicht in einer gewissen Art, weil wir gerade hier im schulischen Rahmen sind, nicht gelehrt? Also bringt die Schule nicht einem bei, Angst vor Fehler zu haben? Prüfungen, wenn du Fehler machst, bekommst du eine schlechtere Note. Machst du viele Fehler, bekommst du viele schlechte Noten, musst ein Jahr wiederholen, fliegst von der Schule oder anderes. Ist da nicht irgendetwas falsch? Soll nicht zeigen, dass man aus Fehler lernen soll und nicht von Fehler Angst haben soll?
Vielleicht sollten wir die Frage an Mitglieder des Lehrkörpers zuerst mal stellen.
Also ich glaube, ich hänge trotzdem da ein. Also bei mir ist die Schule zu lange hier, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, im Leben ist es so, dass es Fehler gibt, die sind irreversibel, wenn man die macht. Und jedes Verhalten hat eine Folge, eine Konsequenz, irgendetwas folgt daraus. Und das heißt, so zu tun, als ob man endlos Fehler machen könnte und einem das erlaubt ist und möglich ist und dann immer noch alles offen ist, ist ja auch einfach realitätsfremd, ehrlich gesagt. Also das heißt, du musst schon auch in der Schule und als Kind lernen, dass halt jedes Verhalten eben eine Folge daraus kommt. Und wie diese Folgen sind, wie reversibel diese sind, das ist dann ein anderes Thema. Und ich glaube, da hängt nicht nur davon ab, also dass es Noten gibt und dass dann Weichenstellungen daraus folgen, sondern eben auch, wie kommen diese Bewertungen zustande, wie viele Möglichkeiten hast du, wenn mal etwas in die Hose ging, das auch wieder nachzubessern und so weiter. Also es wäre für mich eher so ein differenzierterer Blick darauf.
Das Mikrofon ist irgendwohin verschwunden.
Ja, also ihr habt die Lehrpersonen angesprochen. Wir haben uns vorbereitet als in einer Sprachstunde, Sprachlehrer, Fremdsprachen. Ich möchte jetzt einfach sagen, als Lehrperson, die Fehler können nicht das einzige Kriterium sein. Es muss immer um etwas anderes gehen auch. Und wir haben gelesen, dass eigentlich auch Kinder, das ist untersucht worden, nichts lernen würden beim Erwerb der Erstsprache, wenn sie nicht Fehler machen würden. Also das ist auch, was du gesagt hast. Sie würden ja vielleicht nie aufstehen und gehen. Und Sprache ist ja auch so etwas wie gehen. Etwas anderes, was mich beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufnehmen soll, das war, weil wir haben auch eine Philosophieklasse und Philosophieunterricht. Und wenn ich philosophisch denke, dann ist irgendwie so wie fast alles falsch. Es ist sehr schwierig zu leben als Philosophin, weil
wenn es keine Fehler gibt.
Ja, es ist einfach alles falsch an der Welt aus philosophischer Sicht, oder? Also das ist sehr schwierig so zu leben und dann muss ich wie Diogenes ins Fass, oder? Und ich hätte auch von meinen SchülerInnen gerne gewusst, ob sie nicht das Gefühl haben nach dem Philosophieunterricht, dass sie irgendwie jetzt weniger in der Welt leben können. Weiß nicht. Also vielleicht möchte sich jemand melden.
Also das weiß ich jetzt nicht, aber hier hinten der junge Mann mit dem schwarzen T-Shirt.
Also ich hoffe, dass ich es schaffe, meine Gedanken jetzt geordnet rüberzubringen.
Ohne Fehler, bitte.
Wie?
Ohne Fehler.
Ohne Fehler, genau. Jedenfalls, ich denke, dass es rein objektiv gesehen so etwas wie Fehler eigentlich gar nicht so richtig gibt. Denn ich würde behaupten, dass also ein Fehler machen heißt ja, etwas falsch zu machen. Und also falsch und richtig, das ist etwas, was es, denke ich, in der Natur so eigentlich gar nicht gibt. In der Natur, da passieren Dinge einfach, wie sie passieren. Und da gibt es keine Instanz, die irgendwie die Dinge, die passieren, wertet und sagt, dass es schlecht ist oder nicht. Also eben die Dinge passieren einfach. Ein Stein fällt runter und es ist halt so, ein Reh springt die Klippe runter. Keine Ahnung, weiß nicht. Also ich denke, in der Natur gibt es so etwas wie Fehler nicht wirklich. Und der Mensch ist halt ein sehr soziales Tier. Und damit so eine komplexe Struktur, wie die Menschen sie aufgebaut haben, halt funktionieren kann, musste der Mensch halt etwas wie Regeln und also etwas wie Regeln schaffen. Und immer wenn es Regeln gibt, die natürlich nur ein Konstrukt sind der Menschen, die Menschen sich selbst auferlegt haben, kann man immer wenn man Regeln bricht, macht man dann halt eben Fehler. Also wo es Regeln gibt, gibt es auch Fehler. Und ich denke, dass der Mensch oft teilweise etwas, also auch ein bisschen vergisst, dass diese ganze Struktur, wo man Fehler machen kann und es Regeln gibt, dass der Mensch sich da selbst hineingegeben hat und dass es das eigentlich gar nicht geben muss und dass der Mensch theoretisch gesehen, da er es selbst geschaffen hat, auch es selbst ändern kann, es selbst manipulieren kann und dass wir somit komplett frei damit sind, als Gesellschaft, wie wir mit Fehlern umgehen wollen. Genau.
Also Regeln sind so ein bisschen mein Stichwort, berufsbedingt. Also ich finde es sehr spannend, was du sagst. Und ich meine, der Punkt ist eben tatsächlich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, in meinem Beruf Fehler machen heißt gegen Regeln verstoßen. Das ist tatsächlich so. Es gibt gewisse Regeln, die sind sehr schwarz-weiß, also da gibt es dann nur richtig oder falsch, aber sehr vieles ist sehr, sehr schwammig im Endeffekt. Und ich habe aber auch gelernt in meinem Beruf, diese Regeln ändern sich auch dauernd. Also die sind historisch gewachsen, die sind kulturell bedingt. Für das gleiche Problem, die gleiche Ausgangslage gibt es in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedliche Regeln, wie man damit umgeht. Ich glaube aber auch, dass jedes soziale Wesen eben sich Regeln gibt, die das Zusammenleben erleichtern. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Hammerhaien so. Die sind im Rudel unterwegs oder bei Krähen und die haben auch soziale Verhaltensweisen und Regeln, wie sie miteinander umgehen und welches quasi Verhalten geduldet ist und nicht so geduldet ist und dann eben Konsequenzen hat, wenn du da drüber gehst. Also es ist nicht nur, es ist auch so ein bisschen die menschliche Arroganz, also nicht bei dir, sondern grundsätzlich das Gefühl zu haben, man sei die einzige Spezies, die sich Regeln gibt zum Beispiel, sondern ich glaube, Regeln sind Teil des Sozialverhaltens und Regeln werden aber auch immer wieder neu gemacht, neu ausgehandelt und das ist auch Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung dann, dass Dinge, die früher mal falsch waren, heute völlig okay sind und Dinge, die heute okay sind, dann vielleicht in 100 Jahren auch kreuzfalsch sind.
Da würde ich gerne einhängen. Also ich finde, du hast recht, also ich würde dir da ganz auch recht geben. Ich finde einfach, der Regelverstoß ist nicht immer ein Fehler, sondern es hängt mit Systemen zusammen und Systeme verändern sich, also das würde ich als politischer Mensch jetzt sagen, verändern sich oft dadurch, dass du gegen Regeln bewusst verstoßt. Nicht, weil es dir passiert, sondern wenn du ganz bewusst sagst, ich akzeptiere diese Regeln nicht und dadurch muss sich dieses System verändern. Und ich glaube auch, dass man das Recht dazu hat, Systeme so zu verändern.
Wir kommen vorhin auf das Thema, großzügig mit Fehlern zu sein von anderen und der eigenen Fehlertoleranz. Ich denke, es sind zwei Punkte in beiden Fällen. Zum einen denke ich, es ist die Ignoranz Gleichgültigkeit der Fehler auch von anderen. Zum anderen allerdings denke ich, es kommt ein bisschen darauf an, ob man sich in eine andere Person hineinsetzen kann. Weil von sich kennt man alles, man weiß, weshalb. Vielleicht nicht weshalb, aber man weiß, dass man den Fehler begangen hat und hat die Informationen dargelegt. Von einer anderen Person, wenn man sich in sie hineinsetzt, fehlen gewisse Informationen, um das zusammen zu puzzeln können. Und ich denke, von da sinkt auch die Toleranz bei sich selbst für Fehler.
Ich finde es spannend von der Aussage her. Ich glaube, also weil ich wieder auch berufsbedingt oft mit Konflikten zu tun habe, die eben aus tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlern entstehen. Mir fällt ganz oft auf, dass Menschen gerne, also ich auch, abgesehen davon, von sich auf andere schließen. Und das ist ein Grund, das ist wirklich ein Fehler, finde ich. Weil Menschen sind unterschiedlich gestrickt, unterschiedlich sozialisiert, haben unterschiedliche Geschichten, drücken sich unterschiedlich aus. Und das kann dann eben dazu führen, dass, weil man sich so gut kennt und sein Verhalten gut kennt, das Verhalten der anderen Person nach den eigenen Regeln und eigenen Vorstellungen bewertet. Man stellt dann vielleicht auch Mutmaßungen an, weil man eben nicht alles weiß, nicht alles kennt. Und wenn man da mal reden würde und fragen würde und sich wirklich auf Augenhöhe miteinander auseinandersetzen würde, kann auch wieder die Lösung an einer Verbindung zwischen den Personen entstehen. Und ich glaube, ein Thema ist dann bei solchen Konflikten ganz oft, dass man die Kommunikation nicht stattfindet und dass man die Löcher quasi stopft mit Mutmaßungen. Und das macht man ja interessanterweise nicht mal nur mit Leuten, die man nicht so gut kennt, sondern ganz schlimm macht man das mit Menschen, die man sehr gut kennt oder die man schon sehr lange kennt, weil man denkt, die Person war ja schon immer so. Also im Verhältnis Eltern-Kinder. Du kannst mit 50 noch mit deinen Eltern darüber streiten, weil die sagen, du warst mit 5 schon so. Und ich denke, aber ich bin jetzt 50, ich habe dazugelernt, das ist jetzt anders. Oder ich war mal beim Konflikt dabei zwischen in meiner Familie und da hat die eine Person behauptet, die andere hätte etwas Bestimmtes gesagt und ich saß dabei und gesagt, nee, die hat das nicht gesagt. Und dann kam, nee, gesagt hat er so nicht, aber gemeint. Weil das war ja schon immer so. Und das ist eben das finde ich, wird dann eben schwierig mit dem, wo kannst du was verzeihen, wo nimmst du Fehler, wie wahr, wie bewertest du Dinge. Man klärt dann ganz viele Dinge nicht, weil man sie einfach mutmaßt.
Eben von sich auf andere schließen. Ganz schwierige Angelegenheit. Die Frage dahinter ist natürlich, warum sind nicht alle so wie ich?
Ja, Gott sei Dank. Ja, ich bin ja in meinem Fall alles Klugscheißer.
Ich meine jetzt nicht ich, sondern überhaupt. Noch eine letzte Wortmeldung vielleicht aus dem Publikum?
Darf ich vielleicht noch etwas zu den Sachen mit dem Lernen sagen? Ja, genau. Weil ich spiele Waldhorn, ein Instrument, und eben viele Musiker machen Fehler, eigentlich alle, vor allem Hornisten. Und ich denke, es geht darum, beim Lernen geht es darum, nicht Fehler zu verhindern, sondern viel schlimmer ist es, wenn man auf die falsche Art und Weise etwas macht. Wenn man beim Waldhorn wirklich eben ohne Ausdruck spielt, zum Beispiel, denke ich. Und geht es nicht darum, zu erkennen, was ein Fehler ist, sozusagen nur ein Fehler ist, und was wirklich auf die falsche Art und Weise gemacht wird, ob man etwas wie nicht im Ganzen falsch ist, nicht, aber vielleicht richtig faktisch gesehen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Finde ich super.
Ich denke auch, ein Text, der einfach perfekt ist, aber mich emotional nicht berührt. Da denke ich auch, ja, super perfekter Text, aber was soll's? Das ist, ja, unterstreiche ich.
Ja, zugleich will ich jetzt kurz ein bisschen widersprechen. Also es klingt jetzt so, wie in der Runde hier alles super finden, Fehler zu machen. Ich glaube, es ist auch schon wichtig, mal zu wissen, was richtig ist. Okay? Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie man ein Wort schreibt. Ich glaube, es ist wichtig, Noten lesen zu können. Weil das, was du vorhin gesagt hast, Guy, dass man gegen Systeme bewusst verstoßen kann, das ist das Recht eines jeden Menschen. Das finde ich auch. Aber ich finde, es setzt voraus, dass du das System verstanden hast. Weil sonst machst du einfach irgendwas. Und ich glaube, deswegen ist es diese Kultur des Hauptsache, du machst irgendwas falsch mit Nachdruck, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es lohnt sich schon auch zu verstehen, was eigentlich richtig wäre und es dann bewusst anders machen.
Das ist richtig, aber im Bereich der Kunst würde ich dir ganz vehement widersprechen. Es gibt sogenannte naive Kunst und Leute, die ihre eigenen Systeme entwickeln. Und das sind hohe Meister in dem, was sie selber entwickelt haben. Und nur die erkennen, welche Fehler sie darin machen. Und da stehen wir davor. Wir haben keine Ahnung, wir finden es vielleicht banal oder blöd oder was auch immer. Aber es sind eigene Systeme, die jemand entwickelt hat. Und das ist eine ganz hohe Leistung, wenn das jemand macht. Wenn jemand dahin kommt, ein eigenes System zu entwickeln und darin zu wissen, also welches sind meine Fehler und was mache ich darin.
Ja, viel Spaß mit dem Waldhorn dann.
Nein, und ein Instrument ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Also dort geht eben, es gibt die Töne, die müssen getroffen werden und du kannst aufgrund der Partituren sagen, okay, du hast dich jetzt verspielt, aber das ist unwesentlich letztlich. Das ist richtig viel schlimmer, ist, wenn jemand perfekt diese Partitur runterspielt und du sitzt davor und denkst, war das jetzt Musik oder was war das jetzt? Also dann kannst du es auch über den Kompi spielen lassen. Und das macht es ja genau aus. Das ist ja das, du atmest, du denkst, du empfindest, du assoziierst mit. Darüber entsteht Musik und nicht, indem man das einfach diese Noten durchklimpert.
Das Gastmikrofon ist weitergewandert.
Ich wollte noch etwas sagen bezüglich Angst vor Fehlern. Also schlussendlich, wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft oder in einem System, jetzt zum Beispiel auf die Schule bezogen, wo man anhand seiner Leistung bewertet wird. Das heißt, Fehler sind trotzdem äußerst wichtig und machen viel aus, zum Beispiel in deiner Zukunft. Und wodurch halt auch ein sehr großer Druck entsteht durch das, weil es auch sehr viel in deinem Leben ausmachen kann.
Also ich kann es gut verstehen. Ich glaube aber, das bringt mich eben zum Thema Scheitern, das wir vorhin hatten. Also unsere Gesellschaft ist mittlerweile auf eine bestimmte Art von Leistung getrimmt. Und es ist eine akademische Leistung und es sind bestimmte Diplome, die man braucht. Und wenn du dann noch liest, es gibt künstliche Intelligenz, die dann im Bewerbungsprozess guckt, ob du die richtigen Diplome hast und so weiter. Also das macht alles irgendwie, klingt fürchterlich und macht Angst. Und das wäre auch komisch, da nicht Angst zu kriegen, ganz ehrlich. Und ich glaube gleichzeitig, und das ist der Grund, weshalb ich, je älter ich werde, weniger Angst habe, habe ich einfach gemerkt, man braucht auch Glück im Leben, einfach schlichtweg. Man kann alles richtig machen und trotzdem scheitern. Du kannst die beste Matura machen, das beste Hochschulstudium hinlegen und trotzdem klappt es beruflich nicht. Und du kannst irgendwie aus
und
der Schule...
Umgekehrt
eben, genau. Und du kannst aber auch irgendwie völlig andere Wege einschlagen, weil Dinge nicht geklappt haben und du kurzfristig gescheitert bist. Aber es gehen neue Türen auf und du merkst dann plötzlich, oh, da gibt's viel mehr in dieser Welt, das auch Spaß macht, das mir Sinn gibt, das mir Freude macht. Und ich glaube, da ist gerade im Schulkontext halt auch so ein bisschen immer wieder, ich weiß, es ist schwierig, aber eigentlich so versuchen, sich auch vom eigenen und fremden Druck zu befreien und ein bisschen zu spüren, was zählt tatsächlich in meinem Leben. Und was, wo möchte ich wirklich hin und weshalb will ich dahin? Will ich einen bestimmten Abschluss haben, weil ich für ein Ziel brenne oder weil es die Gesellschaft von mir erwartet?
Auf jeden super Punkt unterstreiche ich voll. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, was nützt dir denn die beste Matura, das beste Studium, der größte Erfolg, wenn man sonst ein Idiot ist? Also ich finde es wirklich, dass dieser akademische Anspruch, den wir haben, dass bloß überall eine Note da ist, dass andere sagen, du bist gut genug, es schützt auch nicht davor, dass man trotzdem irgendwie ein Unsympath ist. Und da würde ich eher dran arbeiten, als jetzt an der besten Note.
Nein, und ich aber umgekehrt unterstütze ich diese Kritik eigentlich an einem System, was permanent benotet. Und diese Noten werden dann eben, sind berufsentscheidend und die kommen eigentlich von woanders her. Also es ist eigentlich eine Wirtschaft, die entscheidet, welche Noten wie gelten und wie viel sie gelten. Und dafür wird hingearbeitet. Und das ist in vielen, in Mathematik ist ein System, dort gibt es, glaube ich, richtig und falsch, weil das in sich ein ganz klares System ist. Aber es gibt wenige solche Systeme. Gerade in Sprachfächern oder so, finde ich, ist es ganz anders. Und ich bin Vater, ich habe 5 Kinder und ich sehe bei meinen Kindern, wenn sie Noten bekommen, dass ich einfach manchmal empört bin. Dass ich manchmal denke, das wird meinem Kind nicht gerecht, weil es eigentlich auf anderen Ebenen andere Qualitäten mitbringt oder die wurden nicht beachtet oder weil es auch Lehrpersonen gibt, die einfach ein bisschen blöd sind. Das gibt's auch. Die das einfach nicht checken, wen sie da vor sich haben. Und es gibt es vor allem so in den Zwischenbereichen.
Aus dir spricht der Ärger und ich kann es gut verstehen.
Aber dadurch hat man wirklich manchmal auch ein Problem mit der Schule. Und ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Die ganzen neuen Schulsysteme, und ich bin oft an pädagogischen Veranstaltungen. Und da höre ich, was an pädagogischen Vorgaben gedacht wird, gemacht wird. Und da finde ich wirklich vieles super. Das sind ganz tolle Ansätze, die da stattfinden. Aber das runtergebrochen auf den Schulbetrieb, findet vieles davon nicht statt. Das ist meine Erfahrung.
Gut. Aber also ich glaube, dort ist es natürlich individuell wie immer das Gleiche, oder was du den Leuten oder den Menschen zur Verfügung stellst als Handhabe, wird nicht von allen gleich gehandhabt. Jetzt möchte ich noch eine letzte Stimme aus dem Publikum nehmen.
Ja, also ich wollte nochmal die Sprachen ansprechen, worüber wir sehr viel schon gesprochen haben, weil ich persönlich rede mehrere Sprachen und ich musste alle natürlich lernen. Und die, also Italienisch ist meine Muttersprache und das fiel mir am einfachsten natürlich, weil ich das immer zu Hause gesprochen habe. Aber ich finde auch mit den ganzen Sprachen, die ich gelernt habe, waren Fehler wie unvermeidbar. Also es war wie zu schwer, diese Fehler nicht zu machen natürlich, weil ich kenne die Sprache nicht, ich kenne alles nicht. Und ich fand es auch schwer hier in der Schweiz. Ich finde, es hat auch viele irgendwie Vorurteile ein bisschen in der Schweiz über die Sprache, wenn man zum Beispiel kein Schweizerdeutsch spricht oder nicht alles versteht, was gesprochen wird. Und ich finde, ich habe auch zwei Sprachen lernen müssen, also Deutsch und Schweizerdeutsch. Und ich finde eben diese Vorurteile, die man auch hier irgendwie hat und diesen Druck, den ich hatte, dass ich wie keine Fehler machen durfte, war auch nicht nur von der Schule und von allgemein der Gesellschaft, sondern auch von den Leuten hier. Also ich möchte hier keine Vorwürfe oder so machen, aber ich finde, also zum Beispiel, ich kenne ja die italienische Kultur und da ist wie, also ich habe das Gefühl, da ist man wie offener auf Fehler und offener auf allgemein, also so zu sprechen, wie man möchte. In Italien hat es ja ganz viele Dialekte und im Norden spricht man anders wie im Süden. Da ist es wie, man hat nicht so hohe Erwartungen. Und ja, das sind Fehler wie weniger wichtig. Und ich hatte das Gefühl, hier in der Schweiz, also fühlte ich mich so, als wären meine Fehler wie etwas sehr Großes, woran ich auch, wie Sie schon gesagt haben, auch irgendwie scheitern könnte.
Mhm, aber ja. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch immer, es fällt einem schwer im Moment selbst, aber zu merken, eigentlich ist es schon ganz gut, ich kann doch eine Sprache mehr als die anderen.
Ich bin zwar aus dem Publikum, also als Lehrperson. Ich möchte noch antworten auf Philosophieschüler Mael, dass in der Natur keine Fehler gibt. Bin nicht sicher. Sicher ist die Frage, was ist das Kriterium der Unterscheidung zwischen richtig und falsch? Aber vielleicht müssten wir die BiologInnen intervenieren lassen. Also ist die Evolution nicht eine Fortentwicklung erfolgreicherer Fehler? Also hier vielleicht auch Fehler als erfolgreiche Grundlage der Evolution. Und es gibt auch Philosophen, die das gesagt haben. Also ist der Urknall nicht ein Fehler? Ist der Mensch ein Fehler? Der Mensch ist ein Mängelwesen. Also wir müssen uns anziehen, wir haben keinen Fehler mehr. Und jetzt werfe ich diese Frage den KünstlerInnen und MusikerInnen und Jazz-SpezialistInnen und außen an den Kopf. Die Blue Note ist doch ein Fehler. Also gibt es nicht am Anfang vieler Kreationen einen Fehler?
Ja, vielen Dank. Also den Steilpass als Musiker. Die Blue Note ist ein Konstrukt von Theoretikern, die darüber sprechen. Ein Jazzmusiker hätte es nie Blue Note genannt. Also insofern ist es ein Fehler, das überhaupt in ein System bringen zu wollen, vielleicht. Also das ist ganz sicher kein Fehler, sondern ein Gestaltungsmittel, was sehr, sehr tief in der afrikanischen Kultur verwurzelt ist, was dann in den Jazz gekommen ist über die Deportation. Da muss man ein bisschen wissen, wie Jazz entstanden ist. Da müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Also das ist ein Fehlgedanke, glaube ich. Ich bin in zwei, dreimal so ein bisschen angeguckt worden, auch als Lehrer und als Schulleiter. Und ich möchte dazu noch was sagen. Also ich habe tausend Dinge im Kopf. Mir geht es ein bisschen wie Mail. Ein bisschen schwierig jetzt das hinzubekommen, weil so viele Dinge gesagt wurden, die sehr spannend sind. Aber ich möchte etwas über die Fehler in der Schule sagen. Weil ich habe schon die Hoffnung, dass nicht alle Fehler, die Sie als Schülerinnen und Schüler machen, zu Noten führen. Das finde ich ein unglaublich armseliges Konzept. Natürlich ist es so, dass wir Noten machen, indem dass wir die Fehler zählen und indem dass wir sagen, okay, wie weit bist du weg von der 6? Was machst du alles nicht, dass es eine 6 ist? Man kann dem auch Punkte sagen, ist aber dasselbe. Ich zähle dann Punkte und sage einfach, welche Punkte fehlen für eine 6 und dann gibt es eine Einstufung aufgrund von dem. Aber das ist in einem Fach gemäß Notenreglement 5-mal der Fall. Und man macht ja in einem Jahr viel, viel mehr Fehler und hoffentlich hat man auch die Zeit, über diese zu sprechen. Und das ist die zweite Hoffnung, die ich habe. Die zweite Hoffnung ist, dass die Fehler nicht nur dazu da sind, dass sie eben zu einer Benotung führen, die systematisch nötig ist und die man in Frage stellen kann, gerne, und die einfach in der gewachsenen Kultur so ist. Das kann man problematisch finden, ist es teilweise auch. Ist aber zum Teil auch glückhaft, weil viele von Ihnen, die jetzt hier sind, ja erfolgreich waren damit, sonst wären Sie jetzt nicht hier, sonst hätten Sie nicht den Weg ans Gymnasium geschafft. Aber dass wir die Zeit finden, um nicht nur einfach den Fehler zu akzeptieren als Zahl, die dann in einem Noten, in einer Note steht, sondern dass wir dann die Zeit finden, auch hinzugucken, was habe ich falsch gemacht, was kann ich daraus lernen. Und da, ich weiß nicht, ob die Hoffnung verloren ist, aber da sehe ich halt oft als Lehrperson, in dem Moment, wo ich einen Test zurückgebe und sage, okay, sprechen wir darüber, was jetzt hier falsch gelaufen ist, ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler natürlich eigentlich auch sehr stark an der Note. Sie sagen, okay, welche Note habe ich? Und jetzt höre ich schon gar nicht mehr zu, weil ist gar nicht wichtig für mich, jetzt das weiter zu verstehen oder daran zu lernen, sondern für, auch von Schülerseite, Schülerinseite her, war es einfach mal wichtig, diese Note zu haben. Also wir sind alle in diesem System ein bisschen gefangen. Und ich hoffe, dass wir eine Schule haben, die Fehler macht und aus Fehlern lernen kann und nicht jeden Fehler immer gleich zu einer Note führt. Und da möchte ich auf dich reagieren. Ich bin auch Vater von einigen Kindern in Schulen und sehe das genau eben auch als Problem, dass einfach alles, was ist, das ist das Problem des Portfolios ein bisschen, oder? Dieser Portfolio-Gedanke, dass man sagt, okay, wir machen gar keine Note mehr, sondern du bist ein Portfolio. Das heißt, alles, aber damit macht man alles, was entsteht, alles, was ein Mensch von sich gibt, wird ins Portfolio gehen und wird schlussendlich zur Beurteilungsmasse. Und dagegen möchte ich mich ganz ehrlich entschieden wehren. Also ich möchte mich wehren für Freiräume, wo Fehler gemacht werden können. Und dann gibt es Momente, wo die problematisch werden. Im Test ist dann nicht der Freiraum, wo Fehler gemacht werden dürfen und lernen Feld sind. Aber ich plädiere für das Lernfeld davor und danach auch wieder.
Ich möchte das als Schlusswort verwenden, als Schlussstatement für diesen Kulturstammtisch. Wir sind jetzt auch über eine Stunde unterwegs miteinander. Herzlichen Dank an das Publikum, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Münchenstein, an den Lehrkörper ebenfalls, das beste Publikum seit langem. Chantal Bolzan, Michael Krogerus und Guy Kneter, herzlichen Dank. Mein Name ist Erik Fackung.